Noch immer werden Ärzte verfolgt, die in der Corona-Zeit Maskenatteste ausgestellt haben. Dr. Bianca Witschel sitzt deshalb sogar in Haft. In Deutschland läuft aktuell etwa ein Verfahren gegen Dr. Wolfgang Urmetzer. In Österreich gegen Dr. Franz Gradnick. Über den aktuellen Stand im Maskenprozess gegen den steirischen Arzt Dr. Gradnick spreche ich jetzt mit dessen Verteidiger, Rechtsanwalt Dr. Dieter Rautnick. Ich begrüße Sie, Herr Dr. Rautnick. Herr Rechtsanwalt, was wird denn Herrn Dr. Gradnick denn konkret vorgeworfen?
Ja, das hat heute ausgefahren, denn Herr Dr. Gradnick und noch einen anderen Mitangeklagten, der den Herrn Dr. Gradnick geholfen hat, jetzt rein vom Technischen her, die von ihm ausgestellten Maskenatteste dank dem Patienten zukommen zu lassen, vorgeworfen wird ihm von der Staatsanwaltschaft Graz mit dem Strafantrag aus dem Jahr 2023, der vor 3 Jahren bereits Beweismittelfälschungen, und zwar in einer Anzahl von 588 Maskenbefreiungsattesten, und diesbezüglich ist dann am Bezirksgericht Fürstenfeldbruck ein Strafverfahren abgeführt worden, in dem diskutiert wurde, ob diese Maskenbefreiungsatteste natürlich richtig falsch oder einfach nicht der Therapiefreiheit des Arztes entsprechend ausgestellt wurden. Der Richter hat entschieden, dass der Dr. Gradnick richtig gehandelt hat und seine wissenschaftlichen Erkenntnis und seiner wissenschaftlichen ärztlichen Meinung entsprechend den Maskenattest ausgeführt hat. Und deswegen hat er einen Freispruch bekommen im Maskenattest.
Welche Strafe droht Dr. Gradnick nun konkret?
Naja, also nach diesem Freispruch hat die Staatsanwaltschaft eine Berufung eingebracht wollte, dass Patienten des Dr. Gradnick einzunehmen werden zum Thema, ob der Dr. Gradnick überhaupt diese Patienten, die Maskenbefreiungsatteste ausgestellt hat, tatsächlich körperlich untersucht hat, obwohl es gab Neutschweiß nicht dargelegt hat, um ganz im Verfahren, welche körperliche Untersuchung eigentlich bei Dr. Gradnick hätte durchführen sollen, muss hat dann eine Leitlinie oder Versuchungsmethoden betrachtet. Aber dieser Geweisabbock war jedenfalls im ersten Verfahrensgang nach oben und das Landesgericht des Straßburger Graz und auf den Vorsitz von der Vorgerichtspräsidentin Magister List hat dieses Urteil und Freispruch dann ausgehoben mit der inhaltlichen Begründung, es müssen die Patienten des Dr. Gradnick einvernommen werden. Es muss geschaut werden, ob da eine körperliche Untersuchung durchgeführt wurde, weil das Landesgericht ist der relativ nahe Switch, dass wenn bei 55 erste Gesetz, dass die Trennung, dass du erst bewiesen hast, die Sache, den Fall zu untersuchen haben, so auslässt, also nicht nur die Sache, der Fall zu untersuchen, sondern jedenfalls der Patient zu untersuchen wäre, und da sind beispielsweise 21 Zeugen genannt worden, die in den zweiten Rechtsgang dann nach der Aushebung des Freispruches am Bezirksgericht Fürstenfeld einzuvernehmen werden. Diesbezüglich ist der Ausdruck relativ klar aus dem Aufhebungsbeschluss vom Landesgericht. Deswegen bin ich und meine Mandanten davon ausgegangen, dass wir uns auf eine sehr, sehr lange Verhandlungsdauer einstellen werden, weil insgesamt sind ja 588 Maskenatteste ausgestellt worden, also der Worst Case der Fall wäre gewesen, wenn das Bezirksgericht Fürstenfeld im zweiten Rechtsgang sagt, wir nehmen jetzt 588 Zeugen her und befragen die alle. Das heißt, das wäre eine sehr, sehr hohe Anzahl an Verhandlungsgang noch einzuplanen gewesen. Wir haben uns auf nicht so viele eingestellt, aber doch auf einige Verhandlungstage. Und uns das Bezirksgericht hat einmal 3 Verhandlungstage anberaumt und aus dem aus einmal vorab eingestellt.
Letzte Woche fand der erste Verhandlungstag statt. Wie ist denn nun der aktuelle Stand des Verfahrens?
Ja, also am 13. April hat die erste Verhandlung stattgefunden. Für diese Verhandlung waren noch keine Zeugen, oder ersichtlich keine Zeugen, geladen. Das heißt, es war nicht geplant, sondern zu erörtern, wie das Verfahren ablaufen soll. Und auch mir die Gelegenheit zu geben, eine Gegenäußerung aus dem Strafantrag bei Staatsanwaltschaft zu machen. Das ist eine neue Richterin, eingesetzt. Das heißt also, ich bin davon ausgegangen, dass es sinnvoll ist, mit einer doch ausgedehnten und ins Detail gehenden Gegenäußerung der neuen Richterin unseren Standpunkt, beziehungsweise unsere vielen Standpunkte, wo der Strafantrag nicht rechtens oder beziehungsweise nicht richtig sein kann, ihr das zu erklären. Es hat sich auch sehr geduldig zugelassen. Ich habe, glaube ich, knapp 2 Stunden meine Gegenäußerung erstattet mit allen rechtlichen Punkten, die bis jetzt im Verfahren wesentlich waren. Und worauf die Richterin dann gemeint hat, ja, wenn keine weiteren oder wenn überhaupt keine Beweisanträge gestellt werden, dann würde sie überlegen, ob dieses Verfahren schon entscheidungsreif wäre, was mich da ein bisschen gewundert hat, irgendein Auftrag vom Landesgerichtsmus gewesen, Zeugen einzunehmen und zu sehen, ob persönliche Untersuchungen stattgefunden haben, beziehungsweise was den Informationsaustausch zwischen den Patienten und dem Dr. Kartmann-Staatspunkt hat. Deswegen wurde die Staatsanwaltschaft, in dem Fall die Bezirksanwältin, die Staatsanwaltschaft mit dem Verfahren vertritt, gefragt, ob sie Beweisanträge hat im Sinne der Entscheidung des Landesgerichts, nämlich die für Zeugen, worauf völlig überraschend die Bezirksanwältin gemeint hat, sie hätte keine weiteren Beweisanträge, worauf die Richterin dann mich als Verteidiger gefragt hat, ob weitere Beweisanträge von der Verteidigung gestellt werden. Und nachdem die Verteidigung ja bereits eben einen Freispruch in der Tasche hat, der gestützt ist auf ein sehr sauberes, gut nachvollziehbares und in jedem Punkt belegtes, evidenzbelegtes, der Füllungsdate und wissenschaftlich erkannten Sachverständigengutachten und von einem deutschen Sachverständigen, dass alle Atteste des Herrn Dr. Grabig inhaltlich richtig und wissenschaftlich medizinisch vertretbar sind, war es nicht notwendig, einen Beweisantrag zu sagen, dass Zeugen kein Supernehmen sind, beziehungsweise dass noch ein Sachverständigengutachten erstattet wird. Deswegen haben wir eben auch weitere Beweisanträge nicht erstattet, beziehungsweise da einfach die Freizeit rennen zu können, dass man auch so Seiten damit weiterkommen wird. Und dann hat die Richterin für uns eigentlich vollkommen überraschend entgegen dem unter anderem seinen Auftrag und Füllung an Anleitung des Landesgerichtes, der Landesaus will jetzt keine weitere Zeugen einzunehmen von sich aus, von Amt zwingen, sondern für sie ist die Sache entscheidungsreif. Und hat uns dann gebeten, damit sie das frühestens überlegen kann, dann noch 10, 15 Minuten vor der Verhandlungszeit zu gehen und sie wird dann das Urteil verkünden, das wir auch gemacht haben und dann die Spannung natürlich ausgesprochen hoch war, die wir den Verhandlungssaal wieder betreten haben und dann zur Überraschung von allen Beteiligten auch den zahlreich erschienenen Zuschauern, über 20 Zuschauer sind in keinem Verhandlungssaal zugelassen gewesen, natürlich darin, das Urteil verkündet und den Dr. Gradnick und den mitangeklagten schuldig erkannt, dass sie also 588 falsche Masken Atteste, die um einen Verfahren nach dem Akademiegesetz gebraucht werden sollen oder gebraucht wurden, der Beweismittelfälschung eben verurteilt und über sie eine Freiheitsstrafe im Ausmaß von 3 Monaten, beziehungsweise nachgesehen aus 3 Jahre, verhängt und auch noch den Verfall von eingenommenen Stundengeldern um hier von uns gewisse 6.000 Euro erklärt.
Und wie beurteilen Sie nun die Aussichten des Verfahrens?
Ja, also wir haben unmittelbar bei dieser Verhandlung, nach dem Urteil, was dann nicht ein klassischer Fall einer Überraschungsentscheidung eines Gerichtes ist, weil das Thema der Urteilsbegründung wurde in diesem Verfahren nicht angesprochen. Und zwar hat das Gericht das Urteil ganz kurz und knapp damit begründet, dass der Herr Dr. Gradnick im Jahr 2015 bereits in Pension gegangen ist und im Jahr 2020, weil ich ein Maskenattest ausgestellt habe, nicht mehr in die Liste der Ärzte in der Steiermark eingetragen war, deswegen also keine Berechtigung für eine Berufsausübung als Arzt generell hatte. Das ist das ganze Verfahren eigentlich überhaupt in den Konkreten thematisiert worden, weil alle Parteien, als die Bezirksanwaltschaft, die Verteidigung und auch das Gericht im ersten Verfahrensgang das als Fakt die Töten bis zu ihnen hat, aber vom Recht von der Würdigung her, dass für alle ganz klar war, dass das überhaupt keinen Einfluss darauf hat, ob diese Maskenatteste jetzt inhaltlich richtig oder falsch sind. Es gibt ja Rechtsprechung vom Obersten Gerichtshof und dazu, die allen Beteiligten in dem Verfahren auch bekannt ist, wo der Oberste Gerichtshof ganz klar sagt, nur eine Täuschung über den Ausfällern selber wäre relevant für so ein Delikt, insbesondere die Frage, ob es eine falsche Urkunde ist oder keine falsche Urkunde ist. Und Beweismittel ist ja noch ein, die ausgetötet hat in die Urkunde. Das heißt, das ist trist, die Rechtsprechung über die Urkundenfälschung aus den Beweismitteln so. Und das sagt der Oberste Gerichtshof, es ist wurscht, ob einer über seine Berechtigung ausgelangt von einer Urkunde täuscht, wenn er über, das ist rechtlich nicht relevant, aber rechtlich ist dann relevant, wenn er über seine Identität täuscht. Das heißt, eine Identitätstäuschung hat man bei unserem Fall nicht rausgefunden, weil die Atteste von Dr. Gradnick sind alle auf sein Ordinationspapier ausgestellt und mit seinem Stempel über Dr. Gradnick draufsteht. Und der Arzt ist immer Arzt, auch noch zurück wegen seiner Approbation noch, auch noch der Löschung aus der ersten Liste heraus. Er ist im Übrigen nicht gestrichen worden aus der ersten Liste, sondern er ist in Pension gegangen und hat das zurückgelegt. Und deswegen ist er scheinbar nicht mehr in der ersten Liste auch. Aber das war also rechtlich nie ein Thema, dass das irgendwie zu einer Begründung stehen könnte. Aber auffällig und ein bisschen zum Nachdenken gegeben hat mir, dass das Schlusswort der Bezirksanwältin, bevor das Urteil also verkündet wird, hat die Staatsanwaltschaft noch die Möglichkeit zusammenzufassen und ein Schlusswort zu machen. Und ich habe auch noch die Möglichkeit, als Verteidiger ein kleines Plädoyer zu halten. Ich habe ja schon eine lange Einführungsrede gehalten, deswegen war das Plädoyer relativ kurz. Aber die Bezirksanwältin hat es noch kürzer gehalten. Die hat nämlich nur einen Satz zur Begründung gesagt, ist aufgestanden und hat gesagt, der Dr. Gradnick war 2020 nicht mehr in die Liste der Ärzte eingetragen und deswegen sind die Beweismittel als falsche Beweismittel zu würdigen. Und das hat mich dann schon ein bisschen überrascht, weil das ist wortwörtlich die gleiche Begründung gewesen, die Gerichterin auch geboten hat. Also es muss ein eher extremer Zufall sein, dass diese Begründungen gleichermaßen gelautet haben auf diesen einen Punkt und das wieder in diesem Verfahren nicht, dass die inhaltliche Richtigkeit oder Falschheit der ausgestellten Maskenatteste eingegangen wurde. Das heißt, es sind von meinem persönlichen Gefühl her ist dieses Thema überhaupt in der Sache selbst überhaupt nicht abgehandelt worden, sondern es ist eine formale Voraussetzung vermeldet worden, dass jemand einen Maskenattest nicht ausstellen kann, obwohl er tatsächlich die fachlichen Voraussetzungen dafür hat. Weil wenn jemand in Pension geht, bedeutet das nicht, dass er sein Wissen als Mediziner verliert. Und das Spannende daran ist, dass ich also aus meinem Bauchgefühl heraus, wie wir in meinem kurzen Schlussplädoyer jeder Richterin aber noch gesagt habe, dass im Jahr 2020 und zwar von April bis November 2020, das ist der Tatzeitraum, den zugrunde gelegt wurde, die Lockerungsverordnung gegolten hat. Und in der Lockerungsverordnung, in Paragraph 11, ist normiert, dass nur die Glaubhaftmachung eines Ausnahmetatbestandes, dass einer aus gesundheitlichen Gründen eine Maske nicht tragen kann, gegenüber einem Organ, mit der Polizei verständlich gesagt, nur das glaubhaft zu machen hat diesen Ausnahmetatbestand. Aber er muss da ärztliches Attest nachweisen. Erst im November wurde eine neue Verordnung vom damaligen Gesundheitsminister in Kraft gesetzt. Und in dieser neuen Verordnung wurde das unter Anführungszeichen einmal so wieder repariert und dann hineingeschrieben, nein, jetzt braucht's ärztliches Attest. Aber der Zeitraum, der den Dr. Gradnick jetzt vorgeworfen wird, ist ja vor November. Das heißt also, wenn man das so argumentieren würde wollen, dass man sagt, okay, man hätte müssen ein ärztliches Attest vorweisen und der Dr. Gramm ist kein Arzt, weil in der Verordnung drinnen steht, ein in Österreich zugelassener Arzt, es trifft auf unseren Sprachantrag nicht zu, deswegen ist es meines Erachtens noch verfehlt und deswegen haben wir am nächsten Tag nach der Urteilsverkündung gerufen, wenn dieses Urteil angemeldet und Sie haben es in seiner Rechtsbegründung mehr ausführlich für uns nicht gebraucht.
Wie beurteilen Sie denn persönlich das Vorgehen gegen Ärzte, die generell Maskenatteste ausgestellt hatten, bis heute?
Ja, das ist eine gute und auch eine sehr schwere Frage zu beantworten. Ich kann es Ihnen sagen, meine persönliche Erfahrung, was im Strafverfahren oder Konsequenz, sagen wir es generell, Konsequenzen im Leben über Ärzte anlangt, hat sich aus meiner beruflichen Erfahrung als Anwalt seit 2020 drastisch geändert. Urkundendelikte sind nun so streng verfolgt worden, wie ab dem Zeitraum, wenn sie im Zusammenhang mit Patientenproblematik sind oder Pandemieproblematik stehen. Ärzteansicht, Disziplinarverfolgungen gegen Meinungsäußerungen zu gewissen Themen, Impfungen, Masken, also alles, was da mit dem Zusammenhang steht, das ist schon sehr, sehr auffällig, sehr, sehr streng verfolgt worden und wird noch immer sehr, sehr streng verfolgt. Deswegen darf man also auch solche Strafverfahren wie gegen den Dr. Gradnik, wo also nur ein vermeintlich jetzt sehr mildes Urteil für 588 Maskenatteste, die vorgeworfen werden, von 3 Monaten Bedingungsfreiheitsstrafe, das darf man nicht oder leichtfertig einkategorisieren. Ja, meine Güte, ist nichts passiert. Weil die Staatsanwaltschaft hat auch Berufung angemeldet gegen diese Verurteilung, weil er ist wegen 533 gestoltert worden, wegen 55 Maskenattesten ist das teilgesprochen worden, aus dem Grund, weil das Auslands Patienten waren, die das Attest nicht in Österreich verwenden hätten wollen können oder es die Frage des Vorsatzes oder entscheiden. Aber das ändert ja nichts daran, dass für den Fall, dass die Staatsanwaltschaft mit ihrer Berufung durchkommen würde, auch die Gefahr einer tatsächlichen unbedingten Freiheitsstrafe für beide Angeklagten da besteht. Wie man sieht, in Deutschland werden ja über 1 bis 2 Jahre Freiheitsstrafen diesbezüglich von uns so weniger Masken berichten. Also es ist ein brandgefährliches Thema für die betroffenen Ärzte selbst. Es kann natürlich auch zu sehr hohen Geldstrafen noch dazu auch noch kommen, die für viele existenzvernichtend auch sein können. Das muss man auch mit bedenken. Aber wie gesagt, also für mein Gefühl als Anwalt ist eine wesentliche Änderung seit 2020 eingetreten, was eben für mich das Thema Therapiefreiheit der Ärzte anbelangt und auch Meinungsfreiheit der Ärzte anbelangt. Und eine Entscheidung zu einer Ausbildung, einer Maskenattestbefreiung ist meines Erachtens noch eine ärztliche Meinung, die auch unter Meinungsfreiheit in meinem Feld, wenn sie wissenschaftlich argumentierbar ist, und das ist die Wissenschaft, das wird auch so tatsächlich nachgewiesen, dass der Körper gerade wissenschaftlich ist, im Sinne der Unbefähigkeit. Aber es ist vollkommen offen, der Ausgang, also man kann da nicht jetzt davon ausgehen, dass es wiederum aufgehoben wird, diese Verurteilung. Deswegen muss da sehr, sehr genau noch hingeschaut werden und auch erst einmal abgewartet werden, wie die schriftliche Begründung des Urteils lauten wird. Ich schätze, das wird noch jetzt halt dauern, so in 1-2 Monaten rechnen, dann wird es uns bei der schriftlichen Begründung verlieren. Dann wissen wir mehr.
Noch eine kurze Nachfrage. Wer hat im Fall von Dr. Gradnik geklagt und wie kam es zu diesem Verfahren?
Es hat eine Anzeige gegeben. Ich kenne den Anzeiger, den wir natürlich daraus nicht namentlich nennen wollen, aber es ist aus einer kleinen Anzeige bezüglich eines Maskenattestes betreffend einen Fahrschullehrer, der sich darüber ausgeregt hat, dass sein Fahrschüler keine Maske aufsetzen will und das damit begründet hat, dass er einen Maskenbefreiungsattest von einem Arzt hätte und dann der Name Dr. Gradnik das bezüglich auch befallen ist, wurde eine Anzeige erstattet, wurde da ermittelt, nachgeforscht und dann im Endeffekt ist das zu einem Flächenbrand beworben. Es hat mehrere Staatsanwaltschaften gegeben, die dann sehr, sehr viele von Maskenattesten aus oder die Inhaber von diesen Maskenattesten ausgeforscht habe. Bei sehr, sehr vielen Demonstrationen zum Beispiel wurden ja sehr viele Identitäten abgefragt, der Demonstrationsteilnehmer bei Einkesselungen zum Beispiel, wenn wir schon also hinaus wollen aus diesem kleinen punktuellen Thema der Maskenbefreiung, aber wie kommt man zu Daten von Personen, insbesondere maskenkritischen Personen, hat es sehr viele Demonstrationen gegeben, Einkesselungen, wo also alle eingekesselten Demonstrationsteilnehmer dann Identitätskontrollen unterzogen wurden, und aus diesen Identitätskontrollen ergeben sich natürlich gewisse Datenverknüpfungen, könnten hier diesbezüglich stattgefunden haben. Also das ist sehr, sehr weitreichend. Insgesamt sprechen wir ja von 588 Fällen allein in diesem Strafverfahren. Also bitte noch viel mehr Strafverfahren gegen andere Ärzte auch. Also wir reden da von Maskenbefreiungsattesten, die tatsächlich von Österreich verfolgt wurden. Ich schätze einmal in einer Anzahl von zwischen 3.000 und 5.000 Maskenattesten. Das heißt also 2.000 und 5.000 Patientennamen, die wahrscheinlich in solchen Verfahren involviert sind, weil so oft eine
Themenwechsel. Kürzlich haben Sie einen Teilerfolg in einem Verfahren zur ORF-Haushaltsabgabe erzielt, und das sogar gegen den Verfassungsgerichtshof. Worum geht es dabei genau?
Ja, das ist genauso wie eigentlich die Strafsache gegen den Arzt oder auch die Ärzte, eine Sache mit einer relativ großen Breitenwirkung. Bei den Ärzten geht es halt um die Therapiefreiheit, dass ein Arzt keine Angst haben muss, einen Test auszustellen, wenn er wirklich der wissenschaftliche Nachvollziehbarkeit Begründung dafür hat. Und genauso ist es bei dieser Entscheidung, die der Verfassung, oder diesen beiden Entscheidungen, natürlich, die der Verfassungsgerichtshof ist, in der ORS-Sache getroffen hat, gesagt, sehr, sehr große Breitenwirkung. In zwei Beschwerdesachen ist es darum gegangen, dass ein Mandant von mir sich den einen Inhalt von zwei ORF-Sendungen beschwert hat und gemeint hat, die sind absolut inobjektiv, die sind nicht ausgewogen, es sind sogar Falschbehauptungen in diese Sendungen drin, die nicht richtig gestellt werden, und hat die Möglichkeit, die gesetzlich normierte Möglichkeit, im ORF bis selbst, nämlich eine sogenannte Popularbeschwerde einzubringen, ausgelesen. Das ist eine Beschwerde, wenn man eben sagt, dass der ORF verstößt mit der und der Aussage gegen das Objektivitätsgebot, gegen das Gebot zur ausgewogenen Berichterstattung oder gegen das Verbot, falsche Meldungen zu verbreiten. Wenn man dann 120 und das gibt's ja, findet, da kann man so eine Popularbeschwerde einbringen. Also das heißt, die Hürde für die Einbringung von so einer Beschwerde ist schon nochmal relativ hoch, weil man 120 Unterschriften, Namen, also man muss klar Namen nehmen und dazu auch stehen und den Beschwerdeführer unterstützen. So eine Beschwerde hat er dann eingebracht, das bringt man bei der COM Austria. Das ist die Kontroll Organisation, die eben den ORS diesbezüglich zu kontrollieren hat, ob er da seiner gesetzlichen Verpflichtung nachkommt oder nicht. Und diese Com-Austria hat zu den zwei Beschwerden in dem Fall zu meinem Mandanten gesagt, ja, sie sind ja eigentlich gar nicht die Person, die Haushaltsabgabe entrichtet, sondern wir haben gesehen, in unserem Datensatz steht, dass ihre Lebensgefährtin, mit der sie natürlich zusammen im Haushalt wohnen, ja, aber nicht Ziel haben, die Haushaltsabgabe bezahlt, sind der Entrichter, ein selbstständiges Entrichter, vielleicht schieres Deutsch eigentlich, Zahler, wäre konkreter gewesen. Nicht sie sind der Zahler, sondern ihre Lebensgefährtin. Deswegen dürfen nicht sie die Beschwerde einbringen, sondern die Lebensgefährtin einbringen müssen. Sie sind ausgeschlossen von der Beschwerdelegitimation, von der quasi Lizenz zur Einbringung der Beschwerde. Und das hat mein Mandant natürlich nicht verstanden, weil es sagt, Entschuldigung, umgesetzt steht ja drinnen auch, ich bin Idee, alle, die dort wohnen, sind Gesamtschulden. Also bin ich auch ein Gesamtschulden, warum soll ich eine Beschwerde einbringen können? Hat diesbezüglich die Entscheidung der Comp Austria als angegriffen, ist dann zu mir gekommen und gesagt, na, wir müssen was der Bedel lernen, wir müssen ein Rechtsmittel einbringen, was haben wir auch gemacht. Wir sind dann mit dem Rechtsmittel zum Bundesverwaltungsgericht gegangen und das Bundesverwaltungsgericht hat gesagt, na, es wisst ihr, da ist meine von der Comp Austria an, da gibt noch keine Entscheidungen dazu, wer jetzt eigentlich diese Beschwerden einbringen darf. Mein Mandant hat dann als Argument dafür gebraucht und wir haben das sehr ausführlich auch dargestellt, dass es ja vollkommen unlogisch wäre, wenn nur der Zahler an sich eine Beschwerde einbringen darf. Was ist dann eigentlich mit zum Beispiel Altersheimen? Was ist mit WG-Studenten-WGs? Da wohnen 10 Studenten zusammen in einer großen WG neu, beschweren sich da, ob das irgendwo eine Senkung vollkommen inakzeptabel vom Inhalt nach der subjektiver Meinung wäre, dürfen Sie aber nicht beschweren, weil der Zoller sagt, mir ist das wurscht, mir interessiert das nicht. Also das ist unlogisch eigentlich von der Auslegung dieses Gesetzes und deswegen haben wir gesagt, na, auch diese bestätigende Entscheidung vom Bundesverwaltungsgericht, also ich komme aus, der hat Recht gehabt, wir sind nur ein gewisser Teil der österreichischen Bevölkerung, wir tatsächlich zahlen diese Haushaltsabgabe, legitimiert für die Einbringung, das ist gleichwertig. Das war unser Argument, mit dem Argument sind wir so am Verfassungsgericht aufgegangen und der Verfassungsgericht hat dann ein Gesetzesprüfungsverfahren eingeleitet. Auf der einen Seite das Gesetzesprüfungsverfahren, auf der anderen Seite uns zugewartet, quasi wie das Gesetzesprüfungsverfahren ausgehen wird, eben in unserer Software ganz selber zu entscheiden. Und dann hat eben diese von Ihnen jetzt nachgefragten, zwei spannenden Entscheidungen vom Verfassungsgerichtshof gehen. Die Gesetzesprüfung, Entscheidung ist beim Verfassungsgerichtshof so ausgefallen, dass er gesagt hat, nein, dieser Paragraph 36, um den es geht, in diesem Fall, ist an sich nicht gleichheitsgültig formuliert. Der passt schon so, wie die Wortwahl vom Normgeber, also vom Nationalrat, da gemacht wurde. Man kann das auch gleichheitskonform auslegen. Hat das Gesetzesprüfungsverfahren damit quasi beendet, indem er gesagt hat, nein, das ist Paragraph 36 Absatz 1, Ziffer 1, die bleibt so, wie er ist. Man kann gleichheitsgemäß ausleben und hat dann die Anleitung in der individuellen Entscheidung meinen Mandanten gegenüber zu dieser Auslegung gegeben, indem unsere Beschwerden, auf zwei, es sind zwei Sendungen gewesen, es sind zwei gleich lautende Beschwerden, ist Beschwerden getroffen. Bezüglich eben der Legitimation zur Zulassung zu dieser Beschwerdeerhebung hat der Verfassungsgerichtshof ausgesprochen, dass wenn man den Paragraph 36, also diese Zulassung, gleichwertskonform auslegt, nicht unterschieden werden darf zwischen dem Zahler an sich und den Solidarschuldnern, also den Gesamtschuldnern, die in dem Haushalt leben, was bedeutet, übersetzt, dass alle, die in einem Haushalt leben und gemeinschaftliche Schuldner für die Haushaltsabgabe sind, auch Beschwerde legitimiert sind. Und die Breitenwirkung dieser Geschichte ist natürlich in Zahlen sehr gut darstellbar, weil auch mit dieser Entscheidung meines Erachtens auch mehr als 3 Millionen Österreicher jetzt auf einmal mehr oder Beschwerde legitimiert wurden, im Gegensatz zur Rechtsmeinung, zur damaligen Rechtsmeinung, da kommen auch das ORF, da kommen Austria und auch des Bundesverwaltungsgerichts. Das heißt also, jetzt geht die Sache wieder zurück an das Bundesverwaltungsgericht, schauen wir mal, ob die entscheiden oder ob sie es weiter zurückgeben, wieder zur Comp Austria, was auch möglich wäre. Und es müssen die Beschwerden inhaltlich begrüßt werden. Das ist eine andere Geschichte, das wird wahrscheinlich noch Monate dauern, aber das Wichtige daran ist, dass letztendlich festgelegt wurde und der Rechtssicherheit diesbezüglich besteht, dass eben der Paragraph 36, wenn man gleichheitskonform auslegt, dazu führt, dass alle Haushalte und alle Bewohner dieser Haushalte die Schwere legitimiert sind. Und nicht nur 3 Millionen Österreicher, sondern aus einer Anlage jetzt 3 Millionen mehr. Und das ist natürlich entscheidungsleichter, der ORS jetzt mit einer wesentlich größeren Anzahl von Beschwerden in Zukunft zu rechnen haben. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, wie sich das weiterentwickeln wird, aber die Möglichkeit besteht und deswegen ist es wichtig gewesen, diese Rechtsentwicklung einmal auch tatsächlich durch den Verfassungsbildstoff entscheiden lassen.
Und wie sind nun Ihre Aussichten in diesem brisanten Verfahren?
Ja, was die ORF-Haushaltsabgabe Anhilfe anlangt, gibt es ja eigentlich bereits Entscheidungen auch des Verfassungsgerichtshofes, der grundsätzlichen Zulässigkeit dieser Haushaltsabgabe. Aber es gibt natürlich viele weitere Argumente, die auch noch anhängig wegen Beschwerdeverfahren sind, aber die auch noch kommen werden, weil es da europaweit in anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkkausen Argumentationsentwicklungen gibt, die auch in Österreich zutreffen könnten oder die auch in Österreich ausgewiesen werden könnten. Ich denke mir da zum Beispiel an eine Entscheidung, die in Deutschland getroffen wurde, mit der Argumentation, dass wenn eben gehäuft objektivitätswidrig, gleichheitswidrig beziehungsweise nicht ausgewogen berichtet wird, falsch berichtet wird und es also in vielen Fällen nachgewiesen ist, dann man da nicht ja argumentieren könnte, dass man sagt, ich möchte keine Haushaltsabgabe zahlen, tue es auch nicht aus dem Grund, weil eben der ORF fortgesetzt objektivitätswidrig berichtet oder nicht ausgewogen berichtet. Ja, also diese Argumentation ist noch nicht entschieden, beziehungsweise dieser Einwand ist noch nicht entschieden. Und wenn jetzt der Pool der Beschwerdelegitimierten auf einmal um 100% steigt, könnte das ja auch ein Ansteigen von Beschwerden bedeuten. Und das könnte ja auch zu diesem Argument führen, dass jetzt nicht nur die Anzahl von, weiß nicht, 100 Beschwerden gegen den ORF aktuell parallel 100 sind, sondern vielleicht auf einmal 200 oder 300 oder 400. Und so die Argumentation tatsächlich wäre gewiss, also die Argumentation des fortgesetzten Berichtens gegen das Objektivitätsgebot und so weiter, darin ja doch ein größeres Gewicht bekommen könnte und vielleicht sich dann das Bundesverwaltungsgericht schon als Beschwerde rechtsmittelfähig damit befassen sollte, der Minister eigentlich, ob das nicht auch ein wesentliches Argument ist, um die Haushaltsaufgabe dem Grunde nach insgesamt einmal darüber nachzudenken. Ja?
Herr Rechtsanwalt, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute.
Danke Ihnen auch.